Also es gibt jetzt erste Versuche mit AI-Bots im Trading. Und da die gute Nacht für alle Leute in unserer Industrie, ich hebe mein Glas Wasser, dass die AI es noch nicht schafft, da konsistent Gewinne zu erwirtschaften an den Märkten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Message, der Investment-Podcast. Hi Uli, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Olli.
Ist es heute das letzte Mal, dass wir ohne großes Wissen noch über das Ende des Iran-Konflikts sprechen?
Ich glaube fast nicht. Also es ist ja wieder so ein guter Proposal, man ist am Verhandeln, die andere Seite sagt, sie wägen ab. Also die eine Seite sagt, das Uran wird geliefert, die andere Seite sagt, sie wägen irgendwie ab, die Proposals. Also ich glaube, da ist so viel Presse.
Aber es ist das erste Mal, dass Iran entgegenkommt und sagt, sie könnten sich's vorstellen, oder?
Ja, aber vielleicht ist das auch wieder eine Verhandlungsstrategie. Also ich hatte irgendwo gelesen, die USA kaufen Zeit mit dem Proposal oder dieser Ausgestaltung. Ich weiß es gar nicht. Am Ende sehe ich so, dass für jeden Tag, wo die Straße geschlossen bleibt, eigentlich die Verhandlungsposition der Iraner besser wird. Und wir haben ja jetzt in den USA auch Preise für eine Gallone Sprit von über 4,50. Also das tut richtig weh und die unteren Einkommensschichten sind richtig gekniffen. Das heißt, da sind auch die Midterms in Gefahr. Wenn man sich dort die Statistiken anguckt, glauben die meisten Leute eigentlich, dass er beide Häuser verliert. Von daher ist es eine extrem schwierige Situation, würde ich sagen.
Das heißt, Sprit könnte nochmal teurer werden, dann sollst du vielleicht heute tanken, bevor du dann Montag nochmal kommst.
Mein Tank ist voll.
Ja. Jetzt sehen wir ja trotzdem, wir sehen Gewinne von den Firmen, Gewinne sind gut, wir sehen gute Quartalszahlen. Ja. Trotzdem müssten wir eigentlich mit dem schlechteren Kapitalmarkt rechnen, oder?
Wir hatten einen unheimlich starken V-Rebound wieder. Also wir hatten bis Anfang April diesen Effekt, ne, mit diesen Bombardements, dass der Markt runterging. Bei den Rentenmärkten haben wir es nicht. Da haben wir weiterhin etwas höhere Kurse bei den 10-Jährigen. Bei den 30-Jährigen haben wir teilweise 30-Jahres-Hochs in Deutschland, England und so weiter erreicht. Aber bei den Aktienmärkten haben wir eine sehr starke Erholung gesehen, die einfach getragen wurde von den Earnings. Wir haben die Sektoren Energie und Tech, die führend sind, eigentlich sowohl in Europa als auch in den USA. Und wir haben wirklich auch in allen 11 Sektoren des S&P's Earnings Beats, also ist wirklich der Markt, und das trägt den Markt auch nach oben, würde ich sagen. Dennoch, glaube ich, sollte man langsam auch ein bisschen vorsichtiger werden, denn wir haben viel Gutes auch wieder eingepreist. Also wir haben eine höhere Euphorie, wir haben die Stärke der Bewegung in den letzten 2-3 Wochen extrem hoch. Es gibt schon so eine gewisse Manie, also das Sentiment ist sehr positiv. Von daher vielleicht ist diese Öffnung schon eingepreist und vielleicht gibt es doch nochmal einen Rücksetzer.
Sind wir vielleicht als Deutsche doch wieder zu pessimistisch, auch mit dem Tech-Sektor?
Ja, vielleicht.
Wir haben und er hat überrascht.
Er hat überrascht, und aber teilweise hast du natürlich Firmen, jetzt gerade die Intel als Beispiel mal, mega gelaufen. Wir haben die Kurse endlich von 2000, von der Spitze nach einem guten über Vierteljahrhundert getoppt. Aber wir haben eine Firma, die ist jetzt mit 550 Milliarden Dollar Enterprise Value unterwegs, notiert aktuell bei 10-mal Sales. Und es gibt diesen berühmten Spruch von dem Sun Microsystems Gründer, what were you thinking? Also wo er gesagt hat damals, wir haben mit 10-mal Sales, das ist halt der Umsatz, da sind noch keine Steuern und da sind keine Mitarbeiter bezahlt, keine Input-Faktoren. Also da ist auch viel eingepreist, Olli. Ich meine, wir sehen natürlich diese ganze Semiconductor-Welle und den Need dafür, aber es ist letztendlich, billig ist es auch nicht.
Das heißt Intel shorten oder was?
Zumindest würde ich es auf dem Niveau, wenn ich welche hätte, glaube ich, würde ich sie verkaufen, mal in Teilen. Shorten, extrem vorsichtig, denn solange, wir wissen alle, es kann weitergehen, als man denkt, ja.
Müssen wir denn jetzt mit wieder diesen starken Zahlen, mit einem starken Arbeitsmarkt wieder von einer höheren Inflation ausgehen oder damit rechnen, dass sie wieder höher sein wird?
Also die Indikatoren zeigen die Richtung, dass wir in den USA über 3,2, und wir haben letztendlich natürlich das Thema, die höheren Energiepreise haben wir, die gehen in Zweit- und Drittrundeneffekte natürlich auch zu den Düngemitteln und Co. Also wir haben letztendlich, wenn wir uns das anschauen, höhere Inputkosten, also die Produzentenpreise in den USA steigen schon, und die und auch der Preis des Benzins waren oft Vorläufer für steigende Inflationsraten. Von daher würde ich davon ausgehen, und ich glaube auch, dass dieses Thema Energiekrise noch nicht vorbei ist. Wir haben letztendlich den europäischen Gaspreis, der ja noch relativ verhalten auch ist, aber wir sehen einfach mit 34% Füllständen, da ist noch viel zu tun. Also normalerweise waren wir in der Jahreszeit um über 40, 44, 45, also wir sind, ich habe hier so eine Kurve, da sind wir drunter und da ist auch schon, Handelsblatt titelte, die Angst vor der nächsten Energiekrise. Also ich kann nur jeden warnen, dass wir sind da noch nicht durch. Ja, also wir müssen ja auch die USA hat zuletzt jetzt die Ölreserve nochmal angezapft, also diese strategischen Läger, die müssen auch wieder aufgefüllt werden. Das heißt, ich glaube, dass dieser Preis doch länger höher bleibt, auch wenn die Straße jetzt aufmacht. Aber ich glaube, da werden wir noch viel mehr zu erfahren nächste Woche, wenn wir wirklich einen sehr, sehr guten Gast haben, um das schon mal zu spoilern, zu dem Thema Straße von Hormuz und maritime Seewege. Ja.
Ich tue mich gerade ganz, ganz schwer, weil ich verstehe den aktuellen Markt nicht. Wir sprechen über gute Quartalszahlen, gute Gewinne, einen guten Arbeitsmarkt. Wir sprechen über den Iran, wir sprechen über die Straße von Hormuz, wir sprechen über eine mögliche Energiekrise. Ich weiß nicht, in welche Richtung man denken soll.
Ich glaube, es gibt mehrere Sachen. Also A, haben wir in Deutschland natürlich einen totalen Pessimismus, weil die Lage hier einfach auch sehr, sehr schlecht ist. Wir haben sehr schlechte Stimmung.
Aber ist sie so schlecht, die Lage?
Ja, ich glaube, es ist schon sehr, sehr verhalten alles. Das sieht man schon. Du hast mehr Firmenpleiten, Arbeitsplätze werden abgebaut, unsere Exportsektoren sind nicht mehr so gefragt wie noch vor 5 Jahren. Also es ist, glaube ich, schon, wir sind schon in der Delle unten drin. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, ja, es ist viel Geld da, es muss irgendwo hin, es muss angelegt werden, und es wird ja auch stetig weniger wert. Also Sachwerte bleiben das Gebot der Stunde. Aber um nochmal auf dieses Thema Krise zurückzukommen. Wir haben schon, das ist bei uns vielleicht auch nicht so spürbar mit dem Tankrabatt, wo jetzt dann die Preise an der Tankstelle ein bisschen runter sind. Aber wenn du nach Asien schaust, da ist es schon so. Also in Sri Lanka kriegst du noch 15 Liter pro Woche für dein Auto, Motorräder 5, ja. In Myanmar gibt's halt entweder, ob du ein gerades Nummernschild oder ein ungerades hast, darfst du eben fahren, ja. Mit QR-Kurs wird jeder Einkauf von Sprit statistisch erfasst, ja. In Philippinen, das mag viele freuen, gibt es dann aktuell nur eine 4-Tages-Woche zum Arbeiten, ja. In Thailand darfst du deine Klimaanlage nur bis zu einem bestimmten Level drehen. Also du siehst schon, in diesen Ländern ist es voll angekommen. Und das ist bei uns vielleicht noch aufgrund unseres Wohlstandes, dass wir höhere Preise zahlen, nicht so da, aber jeder Tag, wo die Straße geschlossen bleibt, wird das Problem größer. Und ich hatte auch so eine Idee, wo ich schon dachte, ist USA wird ja kolportiert, ist energieunabhängig, weil sie die eigenen Öle haben. Ich habe schon gedacht, der kommt irgendwann auf die Idee sozusagen, wir exportieren nichts mehr, wir machen einfach zwei Preise. Wir haben unseren Preis hier in Amerika und ihr Rest der Welt habt halt euer eigenes Problem. Aber ist auch nicht so einfach, weil auch die USA sind abhängig, zum Beispiel von Kanada, weil das, was die selber herstellen, ist ein feineres Öl und für Diesel und Co. brauchst du halt Heavy Crude und das kommt dann wieder eher aus Kanada oder aus dem Süden. Das heißt, auch dort ist trotzdem, dass die Netto-Exporteur sind, eine Abhängigkeit beim Sprit und das ist natürlich was dann auch wieder auf die Zapfsäule drängt, ne? Und auch diese Inflationsrate und die Stimmung im Land dann auch beeinflusst.
Gehst du dann auch davon aus, dass wir auch im zweiten Halbjahr und wenn wir die Midterms eben in den USA sehen, mit einem ruppigeren Markt wieder rechnen müssen?
Also Stand jetzt würde ich davon ausgehen, bei den Midterms, dass wirklich die Mehrheit da verloren geht und dass es dann eigentlich so eine Lame Duck restliche Präsidentschaft wird mit irgendwelchen Announcements. Wir haben jetzt ja wieder das Thema EU-Zölle, die bis zum 4. Juli soll die EU sich jetzt auf den Trade Deal einigen. Gut, die hatten jetzt auch ein Jahr Zeit, da kann man auch mal verlangen, dass das wieder rumkommt. Aber da auch die Androhungen mit neuen Zöllen. Aber du siehst, die Prices paid sind höher, die Nahrungsmittelpreise gehen hoch. Also es ist schon etwas, wo ein Druck von unten kommt und ich glaube, dieses Thema ist noch nicht vorbei.
Das würde ja dann auch bestätigt werden von der Bundesregierung, die jetzt kürzlich gesagt hat, dass die fetten Jahre, besonders in Deutschland, vorbei sind.
Ja, also zumindest die Steuereinnahmen. Also wenn ich jetzt ein Steuermann dieser Bundesrepublik bin, muss ich mich darauf einstellen, es wird kolportiert irgendwie bis 2030 50 Milliarden weniger Steuereinnahmen. Und da kann man auch nur appellieren, dass man jetzt doch endlich mal nicht auf die Einnahmenseite guckt, sondern wie seit Jahren eigentlich mal gefordert auf die Ausgabenseite, dass man wirklich, das tut jetzt weh, jetzt muss man wirklich mal entscheiden, wo geht's nicht mehr. Also dass man einfach guckt, wie das weitergeht. Und ich glaube, das ist eigentlich nur gesund, denn jedes Unternehmen guckt ja, muss ja in der Krise auch gucken, wie werde ich effizienter, und vielleicht ist es einfach auch mal an der Zeit, dass der Staat effizienter wird.
Aber das wird schwer, denn es wird ja auch jetzt schon über die Ausgaben gemeckert, dass nicht genug Geld da ist.
Klar.
Von allen Seiten.
Klar. Aber wir sind jetzt in der Situation, ich glaube, wir müssen jetzt da. Was mich noch beruhigt, ganz anderes Thema, eine Headline gestern, AI-Bots schaffen es nicht, die Trader zu schlagen. Also es gibt jetzt erste Versuche mit AI-Bots im Trading. Und da die gute Nacht für alle Leute in unserer Industrie, ich hebe mein Glas Wasser, dass die AI es noch nicht schafft, da konsistent Gewinne zu erwirtschaften an den Märkten. Und ich, meine Vermutung ist, es wird auch so bleiben. Und weißt du warum, Olli? Weil Märkte irrational sind.
Aber auch das kann doch simuliert werden, oder? Liegt die Betonung vielleicht auf noch, mit genug Zeit, mit genug Erfahrung der AI, kann sich das ändern?
Vielleicht, ja.
Und auf der anderen Seite muss man ja sagen, bisher war es ja auch so, dass nicht jeder Manager durchgehend den Markt geschlagen hat, sondern manchmal hat man vielleicht Glück, manchmal vielleicht nicht, und vielleicht ist es bei den Bots genauso. Hatten sie eben mal Pech.
Aber ich fand es eine ganz interessante Meldung, weil du, da werden wir sicherlich unheimlich viel Entwicklung noch sehen. Aber ich fand es interessant, dass das, dass es noch so ist, weil ich gedacht hätte, gerade mit Zahlen und der Analytik, Bilanzzahlen und Wirtschaftszahlen, Makrozahlen, das ist ja eigentlich ein Gebiet, wo du einfach sagst, wo du viele Zahlenthemen hast, wo einfach durch solche AI-Bots eigentlich die Verwertung dieser Daten doch sehr effizient geschehen kann. Deshalb fand ich schon bewundernswert, dass es das noch nicht gibt.
Und auch eine gute Nachricht für dich, dann hören weiterhin Leute den Podcast. Du kannst weiter deine Meinung geben, die ja gar nicht so falsch ist häufig.
Ja, danke.
Können wir noch mal ganz kurz über das Thema Private Credit sprechen?
Ja, können wir gerne. Also Private Credit, du sprichst wahrscheinlich jetzt die jüngsten Ereignisse an, dass Goldman auch in dieser einen Business Development Company Dinge runtergeschrieben hat. Ne? Es ist ein Thema, was strukturell zu sein scheint, also dass gewisse Kredite irgendwo bewertet sind, wo es zu hoch ist. Und du hast natürlich du hast höhere Inflationsraten, das geht auf die Margen, du hast das Thema AI, was bei Softwarefirmen natürlich reinspielt. Es ist ein Thema, und ich glaube, das wird uns auch weiterhin begleiten. Am Ende des Tages ist es wirklich eine Auswahl, die Frage der Kredite, wie gut bist du gestreut? Aber ich glaube, dass wir weiterhin einzelne Themen sehen werden, wo solche Kredite unter Druck kommen. Ja.
Aber von Woche zu Woche scheint es schlechter zu werden.
Ja, du hast ja auch 1,8 Billionen ist der Markt groß. Du hast unheimlich viel Geld, was die letzten Jahre da reingeflossen ist. Also ich hatte ja schon mal Pick Payment in Kind erwähnt. Und das andere magische Wort, was wir jetzt zum ersten Mal hier hören und vielleicht noch öfter hören würden, Non-Accrual Status. Und Non-Accrual Status bedeutet, ist eine Klassifikation für Kredite oder Finanzassets, wo die Zins nicht länger gezahlt wird und der Schuldner, dass es unwahrscheinlich ist, dass er zahlt, also wird das als eine temporäre oder längerfristige Abschreibung gesehen. Und ich glaube, das Non-Accrual Status, das werden wir noch öfter hören. Und am Ende des Tages wird es einfach die Auswahl der Kredite sein, wie gut war deine Due Diligence, wie gut war dein Prozess, und in einem wirtschaftlich ruppigen Umfeld werden wir sehen, was da ist. Auf der anderen Seite zum Thema Credit noch, und das fand ich ganz interessant, gestern kam Jeff Gundlach, der Bond King, ne, der die Bond Krone damals von Bill Gross übernommen hat, hat auch eine ganz interessante Sache jetzt gesagt. Er hat also in seinen Strategien die Staatsanleihen, die US-Anleihen, eigentlich nur welche genommen, die niedrige Prozentsatzzinsen zahlen. Weil der hat ein ganz neues Szenario aufgemacht. Der hat einfach gesagt, wir haben so viele Zinszahlungen. Stell dir vor, wenn die USA, er nannte das Ultimate Way of Kicking the Can Down the Road, einfach mehr Straße zu erschaffen. Und zwar hat er die Befürchtung, dass vielleicht die USA hingehen und sagen, alle, ich sag jetzt mal, die 4% Zinsen zahlen, Coupon haben, Staatsschulden, alle Staatsschulden zahlen nur noch 1%. Ja? Das war sein mögliches Szenario, was jetzt nicht eine super hohe Wahrscheinlichkeit hat, aber was er halt erwähnt, wo er sagt, so könnte man auf einmal, weil der Average Coupon ist, glaube ich, um die 4, könnte man die Zinszahlung vierteln, was dem Staat natürlich sehr entgegenkommen würde, was aber natürlich dann bei den Anleihen einen riesen Preisrutsch zur Folge hätte. Aber das ist...
Außer du hast deine Niedrigzahlenden?
Genau. Und das ist aber eine spieltheorische Sache, die er mit aufs Tablett bringt. Finde ich ganz interessant. Und es zeigt aber, dass auch so ein großer Bondmanager wirklich drüber nachdenkt. Also es zeigt einfach den Druck auf die US-Schulden. Und das wird, glaube ich, noch sehr, sehr spannend bleiben. Ja.
So, was bedeutet diese ganze Situation jetzt für uns? Wir könnten euphorisch sein, weil wir sehr gute Quartalszahlen gesehen haben. Wir könnten sehr pessimistisch sein, wenn wir hören oder wenn wir dir zuhören und sagen, okay, dieser Iran-Konflikt und die Lösung wird noch auf sich warten lassen. Ein schlechteres Umfeld bei Private Credit. Was machen wir in unseren Portfolios?
Also ich würde aktuell ein bisschen mehr Kasse aufbauen. Ich bin vorsichtiger geworden, was das angeht. Ich würde auf Qualität setzen. Also wir haben auch jetzt wieder eine riesen Spreizung, wenn wir das letzte Jahr sehen, dann hast du im Prinzip Momentum, das irgendwie seit den letzten 12 Monaten 10% gelaufen ist, Quality irgendwie minus 25. Also wenn man jetzt, das ist so ein US-Vergleich von den Indizes. Ich glaube, man sollte schauen, dass man vielleicht peu à peu ein bisschen aus dem Momentum rausnimmt, also seine Intel vielleicht reduziert, wenn man sie hat, oder andere Sachen, die jetzt sehr, sehr stark gelaufen sind, und dort vielleicht in langweiligere Dinge zu gehen mit wieder, ich sag's wieder mantramäßig, solide Bilanzen. Also ich glaube, dass die Thematik Verschuldung, also das ist, dass sich schon so eine Kreditkrise zusammenbrauen kann.
Und was sind deine langweiligeren Themen?
Langweiligen Themen sind vielleicht Consumer Staples, also wirklich Titel des täglichen Gebrauchs, die einfach langweilig sind, oder eine Versicherungsgesellschaft mit einer soliden Bilanz, also wo du wirklich sagst, du hast stetige Cashflows, du hast keine Schulden auf der Bilanz, also wo du eine hohe Sicherheit hast, dass diese Firma auch durch eine starke Krise durchkommen kann.
Healthcare und Biotech auch für den Hunter-News?
Ja, gute Frage. Also Healthcare ist natürlich auch, ist sicherlich Teil auch des Quality-Themas, weil die Bewertungen dort in den letzten 36 Monaten auch gut runtergekommen sind. Also glaube ich, das macht schon Sinn. Zum Hunter-Virus möchte ich mich nicht äußern. Keine Ahnung, keine Insights.
Dann sage ich vielen Dank für deine Einblicke. Wir sehen uns ja schon wieder am Montag und bis zum nächsten Mal bei D-Message.
Der Investment-Podcast.